Micro Europa.
Sounds.
Moderne. Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Zu Beginn des Jahres 2022 ist es wieder ruhiger geworden im Institut für Tropenmedizin in Tübingen. In den letzten beiden Jahren gingen hier die Journalisten ein und aus, um Interviews zu führen und Bilder zu erhaschen. Denn hier war einer der Standorte der klinischen Studie des CureVac-Impfstoffes. Jetzt hört man nur ab und zu noch eine Tür zuschlagen. Es gibt hier nicht mehr viel Berichtenswertes. Die Studie läuft aber immer noch, obwohl der Impfstoff das globale Rennen längst verloren hat. Heute das Thema bei Radio Micro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle, der Tübinger CureVac-Impfstoff, vom globalen Hoffnungsträger zum Abfallprodukt. Am Mikrofon Jan Rommel. CureVac wurde im Jahr 2000 in Tübingen gegründet. Ein Mitgründer war Ingmar Hörr. Er hatte zuvor in seiner Doktorarbeit erforscht, wie man mRNA als Impfstoff verwenden kann. Die Natur nutzt diese Messenger-RNA bereits als Botenstoff, zum Beispiel Viren, aber auch unser Körper selbst. Für diese neue Technologie soll Hörrs Firma stehen. CureVac nutzt deshalb die Selbstbeschreibung The RNA People. Der Fokus gilt zunächst Impfstoffen gegen Krebs. Im Image-Video spart die Firma nicht mit großen Worten.
Wir von CureVac verstehen uns genauso, als Boten des Neuen. Denn die RNA-Technologie wird die Welt revolutionieren, weil sie da ansetzt, wo alles beginnt. In jedem Einzelnen von uns.
Viel Revolutionäres war aber bisher nicht dabei. Denn ein Produkt hatte CureVac bisher keines auf den Markt gebracht. Die aufziehende Corona-Pandemie bot nun aber die Chance dazu. Ende Januar 2020 verkündete CureVac, einen Impfstoff gegen das neue Coronavirus entwickeln zu wollen. Einige Monate später, im Juni 2020, gab es den Impfstoff dann und die Tests begannen. Genauer gesagt die Phase 1 der klinischen Studie. Jürgen Salz ist Redakteur der Wirtschaftswoche und schreibt über die Pharmabranche. Wenn er an den Beginn der Studie denkt, fallen ihm die allseits großen Hoffnungen ein.
Die Erwartungshaltung war natürlich wahnsinnig hoch. Das war einmal durch diese Geschichte, die im Frühjahr 2020 lief, als es das Gerücht gab, also Donald Trump wollte bei CureVac einsteigen. Das war wohl tatsächlich nur ein Gerücht. Also nach allem, was ich gehört habe, ist da wenig bis nichts dran gewesen. Aber dadurch war dieses Unternehmen, was natürlich so 20 Jahre jetzt eher im Verborgenen geworkt hatte, mit einem Male im Fokus der Öffentlichkeit.
Aber auch Haupteigner und SAP-Gründer Dietmar Hopp habe es nicht leichter gemacht.
CureVac hat aber diese Erwartungshaltung auch durchaus selber noch angeschoben. Der Eigentümer von CureVac hat 2020 in einem Interview gesagt, dass CureVac zwar womöglich nicht den ersten, aber wohl den besten Impfstoff entwickeln wolle. Und damit lag natürlich die Latte enorm hoch.
Peter Kremsner ist Infektiologe und Professor für Tropenmedizin am Uniklinikum in Tübingen. Die Uniklinik führt die Studie für CureVac in Tübingen durch. Und Kremsner ist auch Leiter der weltweiten Impfstudie. Auch für ihn waren die hohen Erwartungen spürbar.
Das war natürlich eine sehr intensive Zeit, einerseits von unseren Therapiestudien, die wir gleichzeitig damals auch gemacht haben, und dann andererseits mit einem der ersten Impfstoffversuche, die losgingen, wenigstens in Deutschland, anderswo war es schon seit Monaten im Gange. Und natürlich war es wichtig, also gerade hier lokal und für Deutschland, diese Studie möglichst gut auf den Weg zu bringen. Und es gab auch entsprechend großes Medieninteresse, vor allem lokal und national. Auf jeden Fall haben wir erhofft, dass wir mit diesem Impfstoff gemeinsam mit CureVac etwas hinkriegen, was dann auch ein Bestandteil sein sollte in der Bekämpfung der Pandemie.
Die Firma CureVac möchte sich im Rahmen dieser Sendung zunächst nicht mündlich äußern.
Aufgrund der zahlreichen Anfragen, die an uns herangetragen werden, ist es uns leider nicht möglich, jede individuell zu erfüllen.
Zahlreiche Anfragen scheinen doch aber recht unwahrscheinlich. Es gibt zurzeit kaum mehr Medienrummel um die Tübinger Firma. Dann aber bietet uns die Presseabteilung doch noch die Möglichkeit zur Beantwortung schriftlicher Fragen. Eine Antwort auf unseren Fragenkatalog blieb aber bis zum Redaktionsschluss aus. Aber zurück zur Impfstoffstudie. Die ersten Phasen waren noch positiv verlaufen. Die Forschenden untersuchten die Sicherheit, Verträglichkeit und die Immunantwort. Die Ergebnisse nach Phase 1 und zu Beginn von Phase 2 sahen gut aus. Kremsner sagte dazu dem Fokus im November 2020: "Insgesamt kann ich sagen, dass alles im grünen Bereich ist. Die Verträglichkeit ist gut und die Immunantwort auch." Dann
wurde die Entscheidung getroffen, dass eben aufgrund der Verträglichkeit, die praktisch am Anschlag war bei diesen 12 Mikrogramm mit einer ordentlichen Immunogenität, dass die Dosis sein sollte, die dann in die Phase 3 Prüfung ging.
Diese letzte Phase begann dann im Dezember 2020. Es war die bisher größte, mit knapp 40.000 Teilnehmern. Davon aber nur ein kleiner Teil in Deutschland, die meisten in Südamerika. Das Ziel? Die Erforschung der Sicherheit und Wirksamkeit. CureVac gibt der Studie den Namen Herald, das englische Wort für den Herold, den Boten. Auch die Eheleute Keule aus Tübingen waren bei der Herald-Studie als Probanden dabei. Aus Neugier, wie die beiden erzählen, außerdem wollten sie der Gesellschaft etwas zurückgeben. Auch sie hatten sich aber mehr erhofft. Walter Neidhardt-Keuler dazu?
Ich meine, wir hatten eigentlich schon, sagen wir, die große Hoffnung gehabt, dass der Impfstoff so gut wirkt, dass CureVac wirklich zum Zuge kommt. Waren dann natürlich, wie es sich dann so im März nur noch weniger, aber so mal spät, so Anfang April abgezeichnet hat, dass es doch größere Probleme gibt, war ich auf jeden Fall schon ein bisschen, ne, sagen wir, ein klein wenig enttäuscht.
Die Herald-Studie funktioniert so. Alle Probanden werden zweimal geimpft. Die Hälfte mit dem Impfstoff, die andere Hälfte mit Salzwasser, dem Placebo. Nicht einmal die Ärzte wissen, ob sie den Impfstoff oder das Placebo verimpfen. Beobachter verblindet, heißt das in der Fachsprache. Als Proband erhält man nach der Impfung Kontrollanrufe, trägt den eigenen Gesundheitszustand regelmäßig in eine Handy-App ein und muss noch einige Male in die Klinik, zur Untersuchung und Blutabnahme. Und auch musikalisch wollen wir mit dem Thema Impfen einsteigen. Darum jetzt in der Sendung Vaccinated von The Westerloins.
Kiss me, baby, I'm virus free. here. I gotta go, 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 go. Well, my love life is getting kind of slow. When I get some action, man, I never know. Come on and kiss me, baby, I'm vaccinated. I got my shots now, I'm sedated. No more disease for me. Come on and kiss me, baby, I'm virus free. Come on now, kiss me, somebody. I've been inoculated. Kiss me, anybody. I'm getting kind of frustrated. Come on and kiss me.
Zurück bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle mit dem Thema der Tübinger CureVac-Impfstoff. Ja, das Jahr 2021 schritt voran. In Deutschland nahm die Impfkampagne so langsam Fahrt auf. Impfärzte verabreichten unter anderem Vakzine, die ebenfalls auf dem mRNA-Prinzip beruhen. Die Impfstoffe von BioNTech und Moderna. Vom Tübinger Impfstoff von CureVac hörte man gar nichts. Ursprünglich versprach das Unternehmen Studienergebnisse fürs erste Quartal 2021.
Wie wir eingestimmt sind, da war ja so ein bisschen so die Rede, so April, Mai, sowas war ursprünglich die Hoffnung, dass es bis dahin über die Bühne geht. Das hat sich ja dann doch etwas anders verschoben, ja. Ja, das war eigentlich die Erwartung.
Das war ein bisschen frustrierend, als sich das immer weiter und weiter verschoben hat. Mhm. Ich habe schon damit gerechnet, dass das schneller ginge.
Peter Kremsner nennt dafür besonders organisatorische Gründe.
Ja, die Studie lief zwar gut an bei uns. Wir haben hier im Dezember schon 2020 begonnen. Aber andere Zentren zogen erst später nach, also die Organisation dann, dass so viele Zentren und damit so viele Probanden aufgenommen werden konnten, hat sich ein bisschen hinausgezögert. Deswegen waren dann die 40.000 Probanden nicht wie gewünscht möglichst in einem Monat, sondern es hat dann doch mehrere Monate gedauert, bis das vollständig abgeschlossen war in der Studie. Und damit hat sich auch die erste Analyse, die angestrebt war, ein bisschen hinausgezögert, aber im Mai gab es diese.
CureVac verlor das Rennen um Platz 1 also schon früh. Das lag aber auch daran, dass die Tübinger viel später angefangen hatten als die Konkurrenz, erklärt Jürgen Salz von der Wirtschaftswoche.
Ich glaube, dass sich CureVac am Anfang zu viel Zeit gelassen hat mit der Entwicklung des Impfstoffs oder auch mit den Vorbereitungen überhaupt einen Kandidaten zu finden. Und ich glaube, dass CureVac am Anfang nicht so in die Puschen gekommen ist. Bei BioNTech gab es einen sehr klaren Fokus. Da hat Uğur Şahin und Özlem Tereci haben innerhalb von wenigen Tagen das ganze Unternehmen darauf ausgerichtet, jetzt einen Corona-Impfstoff zu produzieren. So, CureVac hat das zwar auch erkannt, aber nicht so schnell umgesetzt bekommen. Zudem gab es dann noch Führungsprobleme. Damals wurde CureVac von Daniel Manichella, einem Amerikaner, geführt, dem nachgesagt wurde, er hätte jetzt nicht so ganz klar den Fokus auf den Corona-Impfstoff gelegt. Dann hat im Frühjahr 2020 Ingmar Hörn übernommen, der aber nach 3 Tagen einfach mit einer Hirnblutung schwer krank wurde und ausgefallen ist. Und das hat natürlich diesen ganzen Prozess dann nochmal verzögert und nach hinten geschoben.
Die CureVac-Studie verließ in diesem Frühjahr 2021 den Fokus der Öffentlichkeit. Man hörte lange nichts mehr, außer dass man sich im rollierenden Zulassungsverfahren befinde. Das bedeutet, die Firma meldete Daten aus der Studie direkt an die Europäische Arzneimittelagentur. Das sollte das Verfahren beschleunigen. BioNTech, Moderna und AstraZeneca dominierten aber die Nachrichten. Viele Probanden verließen die Impfstoffstudie. Das bemerkte auch Studienleiter Peter Kremsner.
Als es im Juni war es, in Deutschland zum Beispiel für alle zugänglich war, sich impfen zu lassen, auch nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission, dann haben es erst recht viele gemacht und dann sind da die meisten ausgestiegen aus der Studie. Woanders sah das zum Teil anders aus, aber in Europa war das der Fall, in Südamerika und Lateinamerika zum Teil ein bisschen verzögert. Das hat natürlich dann die Analyse ein bisschen beeinflusst, aber nicht wesentlich. Wir hatten genug Daten.
Dorothee Keuler und ihr Mann Walter Neidhardt Keuler verließen die Studie schon deutlich früher, bereits im April und Mai 2021. Sie erfuhren dabei, dass sie beide das Placebo erhalten hatten.
Damals hat sich eigentlich schon ziemlich deutlich, also hatte ich schon den Eindruck, dass das mit Cure wirklich, ich glaube damals, Ende April, hat man nicht mal vom Mai, sondern eher schon von Juni, Juli, glaube ich, gesprochen. Und habe gedacht, okay, das ist mir jetzt einfach zu lange. Dann lieber jetzt gleich. Und so war es auch.
Ich wollte es eigentlich richtig durchziehen und dann haben sich halt immer mehr Leute impfen lassen und waren auf der Suche nach Terminen und so. Das war mir dann aber zu blöd, weil es hat überhaupt nicht geklappt in dem mit den Terminen im Impfzentrum. Dann habe ich mich bei meiner Hausärztin auf die Warteliste setzen lassen und das ging dann relativ schnell. Ich habe mich dann kurz vor diesem Impftermin bei der Hausärztin habe ich mich dann entblinden lassen. Aber ich habe schon gedacht, dass es ein Placebo ist. Ich habe das irgendwie nicht so wirklich geglaubt, dass ich den richtigen Impfstoff abgekriegt habe. Es war dann ja im Endeffekt auch gut so, denn die Leute, die Impfung hatten, die hatten ja dann keine Bescheinigung oder eine Bestätigung dafür, weil der Impfstoff gar nicht zugelassen war. Und waren eigentlich geimpft, konnten aber von ihrer Freiheit keinen Gebrauch machen.
Viele in dieser betreffenden Probandengruppe wussten bereits wegen den Impfreaktionen, dass sie mit dem CureVac-Vakzin geimpft worden waren. Von Betroffenen heißt es, diese Phase sei frustrierend gewesen. Weil die Zulassung von CureVac sich immer weiter verzögerte, brachte ihnen ihre eigene Impfung aus der Studie keine Vorteile im Alltag. Außer einem Impfschutz, von dem die Öffentlichkeit lange nicht wusste, wie hoch er ist. Und auch im nächsten Song wird's jetzt medizinisch. Hier ist Rauw Alejandro mit Cúrame. Heile mich.
Hace unos días me caí del cielo. Tú no eres ella, pero te deseo. Quédate cerca de mí, ven, cúrame esta noche. Y aunque sea mentira, quiéreme esta noche. Tres cachas marihuana, se tose. Oyendo se le sube el escote. Ella, what the fuck, cómo se me agacha. Mi ex, la tengo tacha. En cantidad de llegar las botellas. El VIP brilla más que una estrella. Me gusta esta, pero también aquella. Juro que esta noche me desquito de ella. Y ahora soy un pobre diablo. No tengo de tu amor, pero culo tengo varios. Droga y alcohol es necesario. Solo juego solitario. Tu nombre borrado de mi diario. Tú no eres ella, pero bellaco me tienes hace rato. Viniste programada en mi formato. Se arrebató, me suelta todo y ni trato. Hace unos días me caí del cielo. Tú no eres ella, pero te deseo. Son las 12 y en el agua siguen los botes. Te aprendí el juego, quieres que me sofoques. Si te corre hacemos infinita la noche. Baila, baila, bailando la villa como me la guaya. Me toca, le encanta pasarse de la raya. Sin ropa se nota que le gusta la playa. El abdomen y su buritón falla. En el aire hay humo y no es del incienso. La bella cara sigue en ascenso. Nadie nos ve y el momento está intenso. Dime si piensas lo que yo pienso. Hace unos días me caí del cielo. Tú no eres ella, pero te deseo. Quédate cerca de mí, ven, cúrame esta noche. Que aunque sea mentira, quiéreme esta noche.
Rauw, Benovi, Hanson. Oh,
zurück bei Radio Mikro Europa. Am 17. Juni 2021 dann der Paukenschlag. CureVac veröffentlichte eine Mitteilung, in der es heißt:
In einer bislang beispiellosen Umgebung mit mindestens 13 Varianten in dieser Zwischenanalyse erzielte der CureVac-Impfstoff eine vorläufige Wirksamkeit von 47% gegen eine Covid-19-Erkrankung jeglichen Schweregrades und erreichte damit nicht die vorgegebenen statistischen Erfolgskriterien.
Der Aktienkurs stürzte ab, um mehr als 40%. Quasi über Nacht sank der Börsenwert um rund 7,5 Milliarden Dollar. Jürgen Salz?
Ja, das war sicher der schwärzeste Tag in der Geschichte von CureVac und eine völlige Demotivation für die Mitarbeiter, die natürlich alle gehofft haben, dass sie was Gutes schaffen, dass der Impfstoff wirkt. Jetzt war natürlich durch diese Verzögerungen, hatten sich die Erwartungen schon relativiert. Also es gab damals Analysten, die hatten mit einer Wirksamkeit von 60-70% gerechnet, was schon schwächer wäre als die Wirksamkeitsdaten von BioNTech und Moderna. Aber dass der Wert dann unter diesem 50% lag, das hatte, glaube ich, so gut wie keiner auf dem Zettel. Und der Aktienkurs hat dann natürlich entsprechend reagiert. Es ging um das einzige Produkt des Unternehmens, was vorher entsprechend gehypt worden war und was dann einfach mit sehr schlechten Wirksamkeitsdaten um die Ecke kam. Und da hat die Aktie nur noch eine Richtung gekannt, nach unten.
Die große Siegerin war also die Mainzer Firma BioNTech. Mit einem Impfstoff, der ebenfalls auf mRNA basiert. Und das, obwohl CureVac als Vorreiter dieser Technologie galt. Der Technologie, für die der Mitgründer Ingmar Hoerr maßgeblicher Wegbereiter war. Dazu Proband Walter Neithardt-Keuler.
Ja, es hat mir eigentlich für die Firma CureVac ein bisschen leid getan, vor allen Dingen aber für den Herrn Hoerr, der ja doch, sage ich jetzt mal, eigentlich der Pionier des Ganzen war. Im Grunde genommen ist er ja der Erfinder dieser mRNA-Methode. Und das wird in den Medien, steht jetzt eigentlich immer nur BioNTech so als die großen Erfinder und so weiter. Aber ohne die Grundlagenarbeit von ihm, seine Dissertation damals in den 90er Jahren. Und er wird eigentlich, sage ich jetzt mal, nicht richtig gewürdigt bisher, so in den Medien. Es wird immer nur gesagt, BioNTech.
Die CureVac-Studie in der Praxis geleitet hatte Peter Kremsner. Wenn er im zeitlichen Abstand noch einmal von den ersten Studienergebnissen hört, spricht er von einer Enttäuschung und einer Niederlage. Doch warum genau liegt die Wirksamkeit des mRNA-Impfstoffs von CureVac so viel unter der Wirksamkeit der mRNA-Impfstoffe von BioNTech und Moderna, die mit bis zu 95% fast doppelt so gut abschnitten? Die Firma CureVac macht für die niedrige Wirksamkeit das Auftreten von neuen Virusvarianten während der Studie verantwortlich. Das erschwere die Vergleichbarkeit. Experten sehen das aber nicht als ausschlaggebend an. Auch Peter Kremsner nennt einen anderen Grund.
Die wahrscheinliche Ursache lag in der Dosis der Impfung. Mit diesem Ansatz, so wie der CureVac-Impfstoff aufgebaut ist, basierend auf der natürlichen mRNA-Sequenz, war die Verträglichkeit dann ja bei etwa 12 Mikrogramm zweimal gegeben im Anschlag. Da war das noch so, dass man sagen kann, es war ordentlich verträglich, aber es war schon am Anschlag. Alles darüber war schon ja noch unverträglicher. Es gab in der Phase 1 überhaupt keine schwerwiegenden Nebenwirkungen. Aber es gab natürlich dann auch gerade bei diesen Dosen schon bei 12 Mikrogramm beginnend und 16 und 20 Mikrogramm halt sogenannte also Grad 2 und Grad 3 Nebenwirkungen, also sprich auch hohes Fieber, schwerste Kopfschmerzen etc., sodass die Probanden dann auch so beeinträchtigt waren, dass sie nicht mehr ihren täglichen Verrichtungen nachkommen konnten. Und das ist dann einfach zu viel.
Die Impfstoffe der Konkurrenz sind deutlich höher dosiert als CureVacs 12 Mikrogramm. Bei BioNTech sind es 30 Mikrogramm mRNA, bei Moderna sogar 100. Hätte man also die Wirksamkeit bei CureVac erhöhen können, hätte man einfach nur mit einer höheren Dosis geimpft und der Körper nicht so heftig reagiert?
Also meine Annahme wäre, dass man mit einer Dosis von 30 oder 40 oder so Mikrogramm auch wesentlich bessere Wirksamkeitsdaten erzielt hätte. Aber es war schlicht mit der CureVac-Formulierung des Impfstoffes nicht möglich.
Die RNA-Sequenz von CureVac ist in manchen Bereichen anders strukturiert als bei der Konkurrenz. Und vielleicht hat auch die höhere Lagertemperatur den Impfstoff destabilisiert. Was aber Kremsner mit der CureVac-Formulierung des Impfstoffes meint, ist wahrscheinlich der Hauptgrund für das Scheitern und der größte Unterschied zu BioNTech und Moderna. Die RNA im Impfstoff besteht aus verschiedenen Bausteinen. Einer davon heißt Uridin. Die Konkurrenten nutzen im Impfstoff chemisch leicht verändertes Uridin. CureVac allerdings das natürliche Uridin. Die Abwehrreaktion des Körpers kann allerdings bei RNA mit natürlichem Uridin deutlich heftiger ausfallen. Deswegen konnte die Dosis auch nicht weiter als auf 12 Mikrogramm erhöht werden. Warum hat CureVac dann aber nicht einfach auch modifizierte RNA statt natürlicher benutzt, wie BioNTech und Moderna? Lag es an der Firmenphilosophie oder an fehlenden Pharma-Lizenzen für die Verwendung? An beidem, sagt Jürgen Salz von der Wirtschaftswoche.
Also ich weiß, dass CureVac hat die Lizenz mittlerweile, aber sie haben sie lange Zeit eben nicht gehabt. Und ich weiß, 2020 hat CureVac ganz klar durchblicken lassen, dass sie, weil sie eben den besten Impfstoff entwickeln wollen, so auch einen Impfstoff entwickeln wollen, der aus natürlichen Bausteinen besteht. Das war damals schon klar der Fokus von CureVac und den Vorwurf, den man CureVac immer macht, auch im Zusammenhang mit diesem Thema modifizierte, unmodifizierte Bausteine, ist, dass es bei CureVac einen hohen Grad von Selbstgewissheit gab. Das ist ein Unternehmen, was sich natürlich immer hat durchsetzen müssen gegen Widerstände, was aber dann auch irgendwann nicht mehr so wirklich gut auf Ratschläge, die von außen kamen, reagiert haben. Also dann, dass Ratschläge von außen auch außer Acht gelassen wurden oder ignoriert worden. Es gibt da bei einigen Mitgründern auch eine entsprechende Frustration.
Als nächsten Musikbeitrag spielen wir gleich zwei Songs am Stück. Im zweiten Song, Down by the River, singt Milky Chance über die Depths of Oblivion, die Tiefen des Vergessens. Und da würde CureVac wahrscheinlich auch gerne die Ergebnisse ihrer Studie hin verbannen. Beginnen wir aber erstmal mit Snelle, der auch irgendwie über Impfstoffe singt. Jetzt mit In Mein Blut.
Steeds vaker valt het mij op dat ik als kind best veel gevoel heb opgekropt. En dat dezelfde problemen die ik niet heb van een vreemde nog elke dag spelen, ze zijn beslist niet opgelost. Het kon bij ons ook nooit eens normaal gaan. Maar ach, wat is normaal? Want hoe ouder ik word, hoe beter ik begrijp dat mijn ouders geen helden zijn, maar lijken op mij. Ze doen het alsof ze bedoelen het goed, maar waar de tijd niets aan verandert, al word ik ooit volwassen, is wat er zit in mijn bloed. Hey pa, je zit vast in mijn bloed. En ik vind net als jij waarschijnlijk mezelf nooit goed genoeg. En dan mijn moeder, ze zegt eigenlijk nooit nee, want zij houdt iedereen tevreden en wil met ieder circus mee. Het kon bij ons ook nooit eens normaal gaan. Maar ach, wat is normaal? Want hoe ouder ik word, hoe beter ik begrijp dat mijn ouders geen helden zijn, maar lijken op mij. Ze doen net alsof ze bedoelen het goed, maar waar de tijd niets aan verandert, al word ik ooit volwassen, is wat er zit in mijn bloed. Omdat het zit in mijn bloed. Kleine zusje, ik heb
zeggen me te vaak. Want ik weet dat mijn gebroken hart precies lijkt op dat van haar. Als ze binnenkort gaat trouwen, dan word ik misschien wel oom. Dan weet ik één ding meer dan zeker, haar kleine wordt nooit echt gewoon. Want hoe ouder ik word, hoe beter ik begrijp dat ik ben geworden wie ik hoort te zijn. Ik doe net alsof en ik bedoel het zo goed, maar waar de tijd niets aan verandert, is wat er zit in mijn bloed.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
I bet that we can blow away the falseness of a past. And I know, too, it's been the hardest day to you. Let's throw them out the window, that's what those ovens do.
Zurück bei Radio Mikro Europa, dem Tübinger Campusfunk hier auf der Wüstenwelle 96,6. Unser Thema heute, der Tübinger Impfstoff von CureVac. Nach den enttäuschenden ersten Daten strebte CureVac weiter eine Zulassung an und wollte noch auf die endgültigen Ergebnisse warten. Die kamen dann nur wenig später, waren aber kaum erfolgreicher.
Unter Berücksichtigung aller Studienteilnehmer zeigte die Studie, dass der CureVac-Impfkandidat eine Gesamtwirksamkeit von 48,2% hinsichtlich der Covid-19-Erkrankungen jeglicher Schweregrade zeigte.
Besser klingen die Ergebnisse allerdings, wenn man die Wirksamkeit bei moderaten bis schweren Covid-19-Verläufen betrachtet und die leichteren Infektionen außen vor lässt.
Die Impfwirksamkeit gegen einen moderaten bis schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung betrug bei allen Studienteilnehmern 70,7%.
Trotzdem herrschte dann erst einmal wieder Stille. An eine Zulassung glaubte die Öffentlichkeit nicht mehr wirklich. Die Probanden, die in der Studie den echten Impfstoff erhalten hatten, mussten sich zum dritten und vierten Mal impfen lassen, wenn sie als geimpft gelten wollten. Von mehreren Teilnehmern hörte man, das kostete Überwindung. Denn es herrschte Unsicherheit. Damals sprach noch fast niemand über eine Boosterimpfung. Eine offizielle Erklärung von CureVac, Impfung 3 und 4 nach kurzer Zeit seien bedenkenlos möglich, gab es nicht. In der Probandeninformation hieß es lediglich:
Es gibt bisher keine Studien, in denen untersucht wurde, was passiert, wenn Personen, die den CureVac-Impfstoff erhalten haben, noch ein anderer Covid-19-Impfstoff verabreicht wird. Daher ist nicht bekannt, wie der Körper reagieren wird und ob es zu Nebenwirkungen kommen wird.
Einige Monate später gab CureVac dann endgültig auf. In einer Mitteilung der Firma vom 12. Oktober 2021 steht: Man wolle die Ressourcen auf die Entwicklung eines neuen Impfstoffes fokussieren. Daher die Entscheidung:
Der CureVac-Covid-19-Impfstoffkandidat der ersten Generation wird aus dem laufenden Zulassungsverfahren bei der Europäischen Arzneimittelagentur zurückgezogen.
Also keine Zulassung mehr für den Impfstoff. Peter Kremsner hörte davon aber erst aus den Medien.
Ja, ich war sehr verwundert, das so zu erfahren. Ich wurde zwar kontaktiert, ganz knapp vorher, dass ich eiligst zurückrufen soll, aber ich saß in dem Augenblick, ich konnte meine Elektropost nicht sehen im Flugzeug und das konnte ich nicht machen. Also habe ich es dann erst gegen Mitternacht oder ich glaube in der Früh, also einen halben Tag später, durch die Nachrichten erfahren. Und ja, da war ich schon überrascht.
Der Studienleiter hält den Rückzug für die falsche Entscheidung.
Für CureVac wäre es, glaube ich, besser gewesen, ein Produkt zu haben. Und das war ja nahe daran. Und alles, was ich weiß, vielleicht gibt es noch andere Sachen, die ich nicht weiß. Alles, was ich weiß, die Daten, die man sieht, die ich einsehen kann, die zeigen, dass das nicht schlecht ist. Also es ist ein verträglicher Impfstoff, der nicht zu irgendwelchen schwerwiegenden Nebenwirkungen führt. Und er hat eine Protektion von nahezu 50%. Und damit hätte man sich schon aufstellen können. Natürlich wäre man immer Zweiter gewesen gegenüber den großen Siegern oder denen, die das so hingekriegt haben, dass die Impfstoffe 90% und mehr wirksam sind. Allen voran BioNTech und Moderna, aber auch andere. Aber mit AstraZeneca hätte man auf jeden Fall mithalten können, als Beispiel. Das ist natürlich auch ein schlechtes Beispiel jetzt, aber der Impfstoff ist meiner Ansicht nach also durchaus so gut wie oder besser als AstraZeneca. Und ob man das dann wirklich breit verwendet hätte, irgendwo in der Welt oder nicht, das sind dann zweite Sachen, ja, die die Firma anscheinend so beantwortet hat, dass sie das nicht machen wollten. Aber es wäre halt für CureVac nach 21, jetzt bald 22 Jahren des Firmenbestehens ein erster Schritt auf dem Markt gewesen. So muss man wieder von Anfang an fangen, wenn man jetzt was Neues will.
Jürgen Salz von der Wirtschaftswoche hat allerdings Verständnis für den Rückzug des Vakzins der ersten Generation.
Wenn das alles ein Jahr früher passiert wäre und CureVac die ersten am Markt gewesen wären oder mit die ersten, dann hätte man wahrscheinlich gesagt, das ist ein guter Impfstoff. Es gibt auch zum Vergleich, also Grippeimpfstoffe haben auch meistens nur einen Wirksamkeitsgrad von 60-70%. Aber es gab halt zu dem Zeitpunkt, gab es schon Impfstoffe, die hatten einen Wirkungsgrad von deutlich über 90%. Und man muss ja auch sehen, wenn man mit 70% Wirksamkeit dann bei diesen schwereren Verläufen einsteigt, die Wirksamkeit lässt ja auch nach.
Bevor man aber etwas Neues beginnt, sollte man mit den Altlasten aufräumen. Der Vorvertrag mit der EU über bis zu 405 Millionen Dosen Impfstoff endete mit der gescheiterten Zulassung. Allerdings wollte die Firma im Jahr 2021 300 Millionen Impfdosen vorproduzieren. Wie viele davon tatsächlich hergestellt wurden, will man dort nicht verraten. Die Firma habe aber all diese Dosen bereits wieder vernichtet, wie der aktuelle CureVac-Chef Franz Werner Haas der deutschen Presseagentur im Januar 2022 sagte. Ja, der genaue Wortlaut des CureVac-Chefs war, das Material sei in seine chemischen Einzelteile zerlegt und fachmännisch entsorgt worden. Und in eine ganz ähnliche Richtung geht auch der Titel von unserem nächsten Song, der übersetzt Asche zu Asche heißt. Es ist die Radiopremiere für die Band Angry Moses. Hier sind sie mit Ashes to Ashes.
Oh,
Ihr hört Radio Mikro Europa, den Tübinger Campusfunk auf der Wüstenwelle. CureVac erhielt von der EU Vorauszahlungen in Höhe von 450 Millionen Euro. Der Bund kaufte Firmenanteile für 300 Millionen Euro und auch beim Börsengang in Amerika sammelten die Tübinger nochmal ähnlich viel Geld ein. Gibt es also für CureVac nach so viel Startkapital nun gar nichts Vorzeigbares? Jürgen Salz?
Im Moment steht CureVac mit leeren Händen da, aber das ist natürlich auch das Risiko von Investoren. Und es ist gerade im Biotech-Bereich völlig klar, dass da Studien auch schief gehen können. Das ist eher die Regel als die Ausnahme.
So sieht es auch Peter Kremsner. Rückschläge gehörten eben zum Prozess dazu. Doch Erkenntnisse habe man immerhin gewonnen.
Das ist ein Teil unserer Arbeit. Wir wünschen uns jedes Mal, ansonsten würden wir nicht antreten, ansonsten würden wir die Studien nicht machen. Und die Hypothese ist immer, dass es funktioniert und dass es klappen wird und dass die Verträglichkeit in Ordnung sein wird und dass die Wirksamkeit gut sein wird. Und es ist halt nicht immer so. Ja, man muss eigentlich sagen, in den meisten Fällen ist es nicht so, sondern häufig gibt es auch sogenannte negative Ergebnisse, aus denen man lernen kann. Und dann muss man eben sagen, ja, so geht es nicht. Eben mit dieser Art des Ansatzes geht es vielleicht nicht, mit dieser Dosierung geht es nicht, mit diesem Regime geht es nicht. Hätten wir dreimal impfen sollen, hätten wir dann schnell gleich auf eine Auffrischimpfung zählen sollen. Es gibt jetzt viele Möglichkeiten, wie man weitergehen kann.
Und CureVac geht weiter. Geld scheint nun genug da zu sein. 1 Milliarde Euro, heißt es aus Tübingen. Es soll einen neuen Impfstoff der zweiten Generation geben. Verbessert und mit langanhaltendem Schutz gegen verschiedene Virusvarianten. Diesmal tut sich das Unternehmen mit einem deutlich größeren Partner zusammen. Dem britischen Pharma-Riesen GlaxoSmithKline, mit dem bereits eine Kooperation bestand. Der neue Impfstoff soll erneut auf natürlicher mRNA basieren. Aber kann das klappen, wenn dieser Ansatz doch gerade erst gescheitert scheint? Ja, sagt CureVac und beruft sich auf erste Ergebnisse.
Die Daten bestätigen, dass gezielte Optimierungen einer chemisch nicht modifizierten mRNA die Immunantwort in einem präklinischen Modell deutlich verbessern können. Sie liefern damit eine fundierte Unterstützung für den Ansatz der unmodifizierten mRNA-Technologie.
Diese Erfolgsmeldung veröffentlichte CureVac Ende November 2021. Der neue Impfstoff soll laut ersten Versuchen an Javaner-Affen besser wirken als die erste Generation und eine ähnliche Antikörperproduktion anregen wie der Impfstoff von BioNTech. Ob Peter Kremsner auch eine Studie dieses neuen Impfstoffs leiten würde, wenn es soweit wäre, weiß er noch nicht. Das müsse man diskutieren. Er warnt aber davor, Erfolge in Tierversuchen zu überschätzen.
Aus meiner Sicht sind Affenexperimente nicht nötig. Und ich würde sie auch nicht machen, jetzt egal, ob das CureVac oder andere macht. Ich nenne nur ein Beispiel. Remdesivir hat bei Ebola, dafür wurde es ursprünglich entwickelt, als Ebola-Medikament in Affenversuchen, die Affen sind uns angeblich am nächsten, 100% Heilung gebracht, beim Menschen 0,0 Wirksamkeit. Und davon könnte ich hunderte, tausende Beispiele nennen, wo im Tierversuch praktisch alles klappt und beim Menschen dann nicht oder es ganz anders ist.
Jürgen Salz von der Wirtschaftswoche ist gleicher Meinung. Er sieht die Erfolgsmitteilung auch mehr als eine dringend nötige gute Nachricht.
Klar, natürlich muss jetzt CureVac irgendwas bieten seinen Investoren und Aktionären. Ich habe diese Meldung auch mit Interesse gelesen, aber würde jetzt auch auf Studien an Affen nicht so viel dagegen.
Ursprüngliches Ziel für den neuen Impfstoff war eine Zulassung 2022. Ob das klappt, werden die nächsten Monate zeigen. Die ehemaligen Probanden, Dorothea Keuler und Walter Neithardt-Keuler, sind sich uneins darüber, ob sie wieder an einer solchen Studie teilnehmen würden.
Oh, ich hätte da gerade Bedenken, ja.
Ich bin nicht sicher, wahrscheinlich eher nicht. Also es war jetzt eine interessante Erfahrung, aber man muss es nicht wiederholen.
Ob der nächste Impfstoff ein Erfolg werden könnte, kann Peter Kremsner nicht beurteilen.
Ich weiß nur, dass es insgesamt 350 Ansätze gibt, einen Covid-19-Impfstoff zu machen, 150 etwas in klinischer Entwicklung. CureVac ist jetzt also mit diesem nächsten Ansatz noch nicht in klinischer Entwicklung. Das heißt, mit einem Wort, der Weg ist weit.
Und ob am Ende dieses Weges ein Impfstoff gegen Covid-19 stehen wird, ist noch ungewiss. Das Projekt, zusammen mit Tesla mobile Impfstoffdrucker herzustellen, läuft noch und CureVacs ursprünglicher Fokus lag ja auf der Krebstherapie. An Erfolg glaubt Jürgen Salz trotzdem noch. Eines Tages.
Ich traue CureVac schon zu, dass sie irgendwann einen mRNA-Impfstoff entwickeln. Ob das aber unbedingt ein Corona-Impfstoff sein wird, da würde ich jetzt eher mal nicht drauf wetten.
Und natürlich bleibe die Firma CureVac erst einmal als große Enttäuschung im Gedächtnis.
Da wird man sich sicher auch in 10, 20 Jahren noch dran erinnern, an diese große Hoffnung, die damals mit CureVac verbunden war und an den darauf folgenden Absturz. Also natürlich werden sich Investoren in Zukunft eher dreimal überlegen, ob sie da ihr Geld investieren. Aber vielleicht gelingt es ihnen ja, einen anderen Impfstoff auf den Markt zu bringen, so was den Ruf dann wieder retten könnte.
Trotz angekratztem Ruf glauben Dorothea Keuler und ihr Mann Walter noch an CureVac. Wenn nicht bei Covid-19, dann in der Krebstherapie.
Ja, wir jedenfalls haben unsere CureVac-Aktien behalten.
Ja.
Und ich denke, auch von CureVac kann ja durchaus noch was kommen.
Eben. Allerdings habe ich auch BioNTech.
Wenn noch etwas kommt von CureVac, dann wird vielleicht auch im Tropeninstitut in Tübingen bald wieder mehr los sein. Und auch die Türen werden wieder öfters auf- und zugehen. Die Tür für CureVac jedenfalls scheint noch nicht ganz geschlossen, sondern noch einen kleinen Spalt offen zu stehen. Ja, wir haben jetzt viel gehört über enttäuschte Menschen und ein gescheitertes Projekt. Zum Schluss wollen wir das Ganze aber noch mit einer optimistischeren Botschaft abrunden. Zumindest verspricht das der Titel. Hier sind Kummer, Fred Rabe und das Rundfunktanzorchester Ehrenfeld mit Alles wird gut.
Ich würde dir gerne deine Angst nehmen. Alles halb so schlimm, einfach sagen, diese Dinge haben irgendeinen Sinn. Doch meine Texte taugten nie für Parolen an den Wänden. Kein Trost spenden in trostlosen Momenten. Im Gegenteil, fast jede meiner Zeilen handelt von negativen Seiten oder dem Dagegensein. Ich hab keinen Second Floor und ich schreib auch keine Hits. Aber gib mir eine Strophe und die gute Stimmung kippt. Ich wär gerne voller Zuversicht. Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt. Der es schafft, all das einfach zu ertragen. Ich würd dir eigentlich gern sagen:
Alles wird gut. Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch, aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt, aber alles wird gut. Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut. Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut.
Und wer mein Großvater nicht seit 15 Jahren tot, würde er jetzt sagen, Mensch, Kinder, wie die Zeit vergeht. Wenn du denkst, dass es immer irgendwie im Leben weitergeht, holt dich Krebs straight back in die Realität. Geile Themen für Songs in diesen Zeiten, aber glaub an dich, geh deinen Weg, schaff ich einfach nicht zu schreiben. Tut mir leid, keine Sätze, die dich aufmuntern zum Schluss. Auch der letzte Track zieht einen noch runter in den Schmutz. Ich wär gerne voller Zuversicht. Jemand, der voll Hoffnung in die Zukunft blickt. Der es schafft, all das einfach zu ertragen. Ich schau dich an und würd dir eigentlich gern sagen:
Alles wird gut. Die Menschen sind schlecht und die Welt ist am Arsch. Aber alles wird gut. Das System ist defekt, die Gesellschaft versagt. Aber alles wird gut. Dein Leben liegt in Scherben und das Haus steht in Flammen, aber alles wird gut. Fühlt sich nicht danach an, aber alles wird gut.
Alles wird gut. Alles wird gut.
Alles wird gut.
Alles wird gut.
So, das war sie. Unsere Sendung zum CureVac-Impfstoff. Hier bei Radio Mikroeuropa, dem Campusfunk auf der Wüstenwelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Redaktion hatte heute Ulrich Hägele. Wenn ihr mehr über unser Programm erfahren wollt, dann schaut doch einfach mal auf unsere Homepage unter www.mikro-europa.de. Vom Mikrofon verabschiedet sich Jan Rommel. Tschüss!